Willkommen zurück zu Sebastian Haffners Anmerkungen zu Hitler. Heute zum ersten Teil des dritten Kapitels Erfolge. Hitlers Erfolgskurve gibt ein ähnliches Rätsel auf wie seine Lebenskurve. Dort, man wird sich erinnern, war es der auffallende Knick zwischen gänzlicher Untätigkeit und Unbekanntheit in den ersten 30 Jahren und öffentlicher Aktivität größten Maßstabs in den folgenden 26, was nach Erklärung verlangte. Hier gibt es einen solchen Knick sogar zweimal. Alle Erfolge Hitlers fallen in einen Zeitraum von 12 Jahren, 1930 bis 1941. Vorher war er in einer politischen Laufbahn, die immerhin schon 10 Jahre dauerte, durchaus erfolglos gewesen. Sein Putsch war 1923 gescheitert und seine 1925 neu gegründete Partei war bis 1929 eine belanglose Splitterpartei geblieben. Nach 1941, sogar schon im Herbst 1941, gab es ebenfalls keine Erfolge mehr. Seine militärischen Unternehmungen scheiterten, die Niederlagen häuften sich, die Bundesgenossen fielen ab, die Feindkoalition hielt. Das Ende ist bekannt. Aber von 1930 bis 1941 gelang Hitler innen- und außenpolitisch und schließlich auch militärisch so gut wie alles, was er unternahm, zum Staunen der Welt. Man sehe sich die Chronologie an. 1930 Stimmenzahl bei den Reichstagswahlen verachtfacht. 1932 nochmals verdoppelt. Januar 33 Hitler Reichskanzler. Juli alle konkurrierenden Parteien aufgelöst. 1934 Hitler auch Reichspräsident und oberster Befehlshaber der Reichswehr. Totale Macht. Innenpolitisch gibt es danach nichts mehr für ihn zu gewinnen. Es beginnt die Serie der außenpolitischen Erfolge. 1935 allgemeine Wehrpflicht unter Bruch des Versailler Friedensvertrages und nichts passiert. 1936 Remilitarisierung des Rheinlands unter Bruch des Locarno-Vertrages und nichts passiert. 1938 im März Anschluss Österreichs und nichts passiert. September 38 Anschluss des Sudetengebiets und dies sogar mit ausdrücklicher Zustimmung Frankreichs und Englands. 1939 im März Protektorat über Böhmen und Mähren, Besetzung Memels. Damit ist die Serie der außenpolitischen Erfolge erschöpft. Von jetzt an findet Hitler Widerstand. Und nun beginnen die kriegerischen Erfolge. September 39 Polen besiegt. 1940 Dänemark, Norwegen, Holland, Belgien und Luxemburg besetzt, Frankreich besiegt. 1941 Jugoslawien und Griechenland besetzt. Hitler beherrscht den europäischen Kontinent. Alles in allem. 10 Jahre Misserfolg, dann 12 Jahre einer ununterbrochenen, schwindelerregenden Erfolgsserie. Dann wieder 4 Jahre Misserfolg mit der Katastrophe als Schlusspunkt. Und jedes Mal dazwischen ein scharfer Knick. Man kann suchen, solange man will, man findet in der Geschichte nichts Vergleichbares. Aufstieg und Fall, ja. Wechsel von Erfolg und Misserfolg, ja. Aber niemals so scharf voneinander abgesetzt, 3 Perioden reinen Misserfolgs, reinen Erfolgs und dann wieder reinen Misserfolgs. Niemals erweist sich derselbe Mann erst lange Zeit als scheinbar hoffnungsloser Stümper, dann ebenso lange Zeit als scheinbar genialer Könner und dann wiederum, diesmal nicht nur scheinbar, als hoffnungsloser Stümper. Das will erklärt sein. Und es ist mit den naheliegenden Erfahrungsbeispielen, nach denen man instinktiv zunächst greift, nicht zu erklären. Gewiss, nicht alle Politiker sind zu allen Zeiten gleich gut. Fast alle machen gelegentlich Fehler, die sie dann auch wieder reparieren, so gut sie können. Das kennt man. Auch das kennt man, dass viele Politiker eine gewisse Lehr- und Anlaufzeit brauchen, bis sie den Gipfel ihrer Form erreichen. Und dass sie auf dem Gipfel nach einer gewissen Zeit ermüden und nachlassen oder umgekehrt übermütig werden und den Bogen überspannen. Nur, dass alle diese naheliegenden Erklärungsversuche auf Hitler einfach nicht passen. Sie erklären nicht den zweimaligen scharfen Einschnitt zwischen lang andauerndem Erfolg und lang dauerndem Misserfolg. und sie lassen sich nicht durch Wandlungen in Hitlers Charakter oder durch ein Zunehmen oder Nachlassen seiner Fähigkeiten erklären. Hitler blieb sich immer gleich. Keineswegs gehört er zu den nicht seltenen Figuren der Geschichte, die im Erfolg die Eigenschaften einbüßen, denen sie den Erfolg verdankt hatten. Keine Rede davon, dass er je bequem geworden die Zügel schleifen ließ oder dass sie ihm entglitten. Seine Energie und Willenskraft waren vom ersten bis zum letzten Tag seiner öffentlichen Wirksamkeit gleich stupend und seine Herrschaftsgewalt war noch im Bunker der Reichskanzlei, auf den sein Herrschaftsgebiet zum Schluss zusammengeschrumpft war, absolut. Als einer der Bunkerbewohner, Eva Brauns Schwager Fegelein, sich am 28. April 1945, zwei Tage vor Hitlers Selbstmord, davonmachen wollte und als Hitler daraufhin befahl, ihn zurückzuholen und zu erschießen, da wurde er zurückgeholt und erschossen. Der Befehl ist ebenso charakteristisch wie seine prompte Ausführung. Der erfolglose Hitler der letzten vier Kriegsjahre war derselbe Hitler wie der erfolgreiche der vorangegangenen Jahre. Dass er Pillen schluckte, Schlafschwierigkeiten hatte und an gelegentlichem Armzittern litt, beeinträchtigte seinen Durchsetzungswillen und seine Durchsetzungskraft nicht im Mindesten. Die Schilderungen, die aus dem Hitler der letzten Kriegsjahre einen bloßen Schatten seiner selbst, ein bedauernswertes menschliches Wrack machen wollen, sind hoffnungslos überzeichnet. Mit körperlichem oder geistigem Verfall ist Hitlers katastrophaler Misserfolg der Jahre 41 bis 45 nach dem vorangehenden Erfolgsjahr 12 nicht zu erklären. Ebenso wenig, was ebenfalls versucht worden ist, manchmal in einem Atem mit der entgegengesetzten These seines angeblichen Körperverfalls durch Hybris, den größenwahnsinnig das Schicksal herausfordernden Übermut des Erfolgsverwöhnten. Hitlers Entschluss, Russland anzugreifen, mit dem sein Niedergang begann, war keine Eingebung späten, vom Erfolg genährten Übermuts. Er stand seit vielen Jahren fest als Hitlers überlegtes, unbeschlossenes Hauptziel, schon 1926 in Mein Kampf niedergelegt und begründet. Der andere, verhängnisvolle Entschluss des Jahres 41, die Kriegserklärung an Amerika, entsprang eher einem Moment der Verzweiflung als des Übermuts. Wir werden uns in dem Kapitel Fehler ausführlicher damit befassen. Und der Starrsinn, mit dem Hitler im Misserfolg an seinem einmal gesetzten Kurs festhielt, war derselbe Starrsinn, den er im Misserfolg schon einmal gezeigt hatte, in den Jahren 25 bis 29, als seine Partei trotz aller Anstrengungen der angestrebten legalen Machtergreifung jahrelang keinen Schritt näher gekommen war. Wenn Hitler größenwahnsinnig war, und in gewissem Sinne kann man ihn so nennen, dann war er es von Anfang an. Was könnte größenwahnsinniger sein, als der Entschluss des unbekannten, früh gescheiterten Politiker zu werden? Hitler selbst hat immer wieder gesagt, dass verglichen mit dem Wagnis seiner Anfänge alles Spätere ein Kinderspiel gewesen sei. Und das darf man ihm glauben. Übrigens waren auch seine Lehrjahre als Politiker ungewöhnlich kurz, wenn man bei ihm überhaupt von Lehrjahren sprechen kann. Eigentlich war das Scheitern seines Putschs von 1923 das einzige, woraus er je eine Lehre gezogen hat. Im Übrigen blieb er sich auf eine geradezu unheimliche Art immer gleich. Seine Politik war mindestens von 25 bis 45 ganz und gar aus einem Stück. Was sich in diesen 20 Jahren zweimal änderte, war die Stärke des Widerstandes, auf den sie stieß. Und damit haben wir den Schlüssel in der Hand, der uns das Geheimnis der hitlerschen Erfolgskurve erschließt. Dieser Schlüssel liegt nicht in irgendwelchen Wandlungen Hitlers. Er liegt in dem Wandel und Wechsel der Gegner, mit denen es Hitler zu tun hatte. Nicht ohne Bedacht haben wir zwischen den Leistungen Hitlers und seinen Erfolgen unterschieden. Leistungen gehören der Person an. Bei Erfolgen sind immer zwei beteiligt. Und der Erfolg des einen ist der Misserfolg des anderen. Man kann bei gleicher Stärke gegen einen schwächeren Gegner erfolgreich und gegen einen stärkeren erfolglos sein. Eine Binsenweisheit. Aber gerade Binsenweisheiten werden ja so oft übersehen. Wenn man sie in diesem Fall einmal nicht übersieht, erklärt sich alles. Hitlers Erfolge und Misserfolge werden sofort erklärlich, wenn man den Blick von Hitler wegwendet und auf seine jeweiligen Gegner richtet. Hitlers Erfolge sind nämlich nie gegen einen starken oder auch nur gegen einen zähen Gegner errungen worden. Selbst die Weimarer Republik der späten 20er Jahre und das England des Jahres 1940 erwiesen sich als zu stark für ihn. Erst recht hat er nie den Einfallsreichtum und die Wendigkeit besessen, mit der ein Schwächerer einen Stärkeren mitunter ausmanövrieren und besiegen kann. Im Kampf gegen die alliierte Koalition der Jahre 42 bis 45 gibt es bei ihm nie auch nur den Ansatz eines Gedankens, wie sich die inneren Spannungen dieser Koalition ausnutzen ließen, um sie zu sprengen. Im Gegenteil, Hitler hat selbst mehr als jeder andere dazu beigetragen, die in vieler Hinsicht unnatürliche Kriegskoalition von West und Ost zusammenzubringen, und er hat mit blindem Starrsinn alles getan, die manchmal schon in allen Fugen krachende zusammenzuhalten. Seine Erfolge aber hat er sämtlich gegen Gegner errungen, die zu wirklichem Widerstand unfähig oder unwillig waren. Innenpolitisch hat er der Weimarer Republik den Todesstoß versetzt, als sie bereits ausgehöhlt und praktisch aufgegeben war. Außenpolitisch hat er das europäische Friedenssystem von 1919 erledigt, als es bereits von innen heraus erschüttert war und sich als unhaltbar erwiesen hatte. In beiden Fällen hat Hitler nur das schon Fallende gestürzt. Auch hatte es Hitler in den 30er Jahren anders als in den 20ern und 40ern personell durchweg mit schwachen Gegnern zu tun. Die deutschen Konservativen, die ihm die Nachfolge der Weimarer Republik eine Weile streitig machten, waren konzeptionslos, unter sich zerstritten und innerlich schwankend zwischen Widerstand gegen Hitler und Bündnis mit Hitler. Ebenso zwischen Widerstand gegen Hitler und Bündnis schwankend waren die englischen und französischen Staatsmänner der späteren 30er Jahre, denen Hitler seine außenpolitischen Erfolge abgewann. Wenn man sich den Zustand Deutschlands im Jahre 30, den Zustand Europas im Jahre 35 und den Zustand Frankreichs im Jahre 40 genauer ansieht, verlieren Hitlers Erfolge den Nimbus des Wunderbaren, den sie für die Mitlebenden hatten. Wir müssen uns also dieser Mühe unterziehen, auch wenn die Betrachtung mitunter von Hitler wegzuführen scheint. Ohne ein wenig Zeitgeschichte bleiben Hitlers Erfolge nämlich unverständlich. Die Weimarer Republik war 1930 bereits am Ende, ehe Hitler im September seinen ersten großen Wahlerfolg errang. Die Regierung Brüning, im März gebildet, war bereits das erste der Präsidialkabinette, die den Übergang zu einer ganz anderen, wenn auch im Einzelnen undurchdachten und undefinierten Staats- und Verfassungsordnung bilden sollten. Anders als seine beiden Nachfolger Papen und Schleicher hielt sich Brüning noch am Rande der verfassungsmäßigen Legalität. Die Notverordnungen, mit denen er regierte, wurden noch vom Reichstag toleriert. Aber eine Reichstagsmehrheit, wie sie die Verfassung voraussetzte, hatte schon Brüning nicht mehr hinter sich, und mit der Fiktion eines permanenten Notstandes, der ihm erlaubte, ohne Reichstag zu regieren, hatte er die Weimarer Verfassung praktisch schon außer Kraft gesetzt. Es ist also ein Irrtum, wenn auch ein weit verbreiteter, dass erst Hitlers Ansturm die Weimarer Republik zu Fall gebracht hätte. Sie war schon im Fallen, als Hitler ernsthaft die Szene betrat, und bei den innenpolitischen Kämpfen der Jahre 30 bis 34 ging es in Wirklichkeit nicht mehr um die Verteidigung der Weimarer Republik, sondern nur noch um ihre Nachfolge. Die einzige Frage war, ob die bereits aufgegebene Republik durch eine konservative, in letzter Konsequenz wohl monarchische Restauration abgelöst werden sollte oder eben durch Hitler. Wenn man diese Ausgangslage verstehen will, muss man einen kurzen Blick auf die Geschichte der Weimarer Republik werfen, eine von Anfang an unglückliche Geschichte. Die Republik wurde bei ihrer Gründung nur von einer Drei-Parteien-Konstellation der linken Mitte getragen, SPD, Linksliberale und Katholiken, die schon die Reichstagsmehrheit der letzten Jahre des Kaiserreichs gebildet und im letzten Moment des Kaiserreichs im November 1918 seine Parlamentarisierung durchgesetzt, genauer in den Schoß geworfen, bekommen hatte. Nach der Revolution vom November 18 bildete sie die Weimarer Koalition der Nationalversammlung, schuf die Weimarer Verfassung, die der des parlamentarisierten Kaiserreichs im Wesentlichen nachgebildet war, und machte sich ans Regieren. Aber schon nach einem Jahr Bei den ersten republikanischen Reichstagswahlen verlor sie die parlamentarische Mehrheit und gewann sie niemals wieder. Dazwischen hatte die programmwidrige Revolution vom November 18 stattgefunden. Sie hatte der Weimarer Koalition keineswegs ins Konzept gepasst und war von ihr niedergeschlagen worden. Das erzeugte eine enttäuschte und erbitterte Daueropposition von links, die den Weimarer Staat nie akzeptierte und sich nie mit ihm versöhnte. Aber die Revolution hatte immerhin den einen nicht wieder rückgängig zu machenden Erfolg gehabt, die Monarchie abzuschaffen. Der Weimarer Koalition blieb danach nichts übrig, als die von der Revolution geschaffene Republik zu der ihren zu machen. Damit aber schuf sie sich eine noch viel zahlreichere und stärkere Daueropposition von rechts, die den Weimarer Staat, den Staat der Novemberrevolution, ebenso wenig akzeptierte wie die enttäuschten linken Revolutionäre. Und sie war gefährlicher als die Linksopposition, weil sie nach wie vor fast alle Staatsstellungen in Heer und Beamtenschaft besetzt hielt. Der Staat von Weimar hatte von Anfang an eine ganze Armee von Verfassungsfeinden im öffentlichen Dienst. Von 1920 an besaßen überdies die rechten und linken Gegner der Republik zusammen auch noch die Mehrheit im Reichstag. Und bis 1925 schlingerte die Republik, kaum vom Stapel gelassen, bereits jahrelang wie ein Schiff in Seenot. Fast kein Jahr verging ohne einen Putsch von rechts oder links. Der Hitlerputsch von 23 war einer von vielen. Niemand hätte der Republik in diesen Jahren ein langes Leben gegeben. Und dann war ihr doch eine kurze Periode scheinbarer Konsolidierung beschieden, die goldenen 20er Jahre, die Jahre 25 bis 29. Für Hitler die Jahre vollkommener Erfolglosigkeit, in denen seine lärmende Republikfeindschaft völlig ohne Echo blieb und fast schon der Lächerlichkeit verfiel. Was hatte sich geändert? Was machte die Republik ohne Republikaner plötzlich lebensfähig? Mehreres. Ein fähiger Außenminister, Gustav Stresemann, brachte Ansätze zur Versöhnung mit den Kriegsgegnern, Erleichterungen und kleine Prestigeerfolge heim. Amerikanische Kredite sorgten für eine bescheidene Wirtschaftsblüte. Das Wichtigste aber war, die massive und mächtige Rechtsopposition immer schon oder immer noch in dem Staat, den sie ablehnte, in allen Ministerien und Behörden fest verankert, gab ihre Opposition gegen diesen Staat vorübergehend und versuchsweise auf und ließ sich herbei, ihn zu regieren. Aus Republikfeinden wurden ein paar Jahre lang Vernunftrepublikaner. Das entscheidende Ereignis, das diesen halben Gesinnungswandel möglich machte und der Republik die Chance der Konsolidierung gab, war im April 25 die Wahl Hindenburgs zum Reichspräsidenten. Man hatte darin vielfach den Anfang vom Ende der Republik sehen wollen, ganz falsch. Die Hindenburg-Wahl war für die Republik ein Glücksfall und gab ihr die einzige Chance, die sie je hatte. Denn mit dem Weltkriegsheros und kaiserlichen Feldmarschall an der Spitze sah die Republik für die Rechte, die sie bis dahin eisern abgelehnt hatte, plötzlich akzeptabel aus. Etwas wie eine Versöhnung bahnte sich an. Sie hielt vor, solange von 25 bis 28 eine Mitte-Rechts-Koalition aus Katholiken, Rechtsliberalen und Konservativen die Reichsregierung bildete. Damit war vorübergehend das staatstragende Parteiensystem zum ersten und einzigen Mal auf die ganze Breite des Rechts-Links-Spektrums ausgedehnt, von radikalen Randgruppen wie Kommunisten und Nationalsozialisten abgesehen. Denn an der Staatstreue der nunmehrigen Opposition aus Sozialdemokraten und Linksliberalen war ohnehin nicht zu zweifeln. Aber das blieb eben Episode. Als 1928 die Rechtsregierung die Wahlen verlor und zum ersten Mal seit 1920 ein Sozialdemokrat wieder Reichskanzler wurde, war alles schon wieder vorbei. Die Konservativen unter einem neuen Führer, Hugenberg, gingen wieder auf stramm antirepublikanischen Kurs. Selbst das katholische Zentrum, ebenfalls unter einem neuen Führer, Kaas, redete jetzt von der Notwendigkeit eines autoritären Regimes und im Reichswehrministerium begann ein politisierender General von Schleicher, Staatsstreichpläne zu schmieden. So etwas wie das Wahlergebnis von 28 sollte der Rechten nie wieder passieren können. Die Regierung, eine ewige Rechtsregierung, sollte vom Parlament und Wahlen unabhängig gemacht werden, wie im Bismarckreich. Die Parlamentsherrschaft sollte weg, ein Präsidialregime her. Im März 30 war es soweit. Stresemann war im Oktober 29 gestorben. Im selben Monat hatte ein amerikanischer Börsenkrach eine Weltwirtschaftskrise eingeleitet, die sich sofort verheerend auf Deutschland auswirkte. Die Regierung hatte sich nicht darauf einstellen können und war zurückgetreten, und diesmal wurde sie durch keine andere parlamentarische Regierung mehr ersetzt. Stattdessen wurde ein wenig bekannter rechter Zentrumsmann Brüning, Schleichers Kandidat, Reichskanzler ohne parlamentarische Mehrheit, aber dafür mit quasi diktatorischen Vollmachten und mit dem heimlichen Auftrag, den Übergang zu einem konservativ autoritären, parlamentsunabhängigen Regime zu vollziehen. Einstweilen regierte er mit Notverordnungen unter dem Notstandsparagraphen, und als der Reichstag nicht spurte, löste er ihn auf. Das war Hitlers Chance. In der intakten oder scheinbar intakten Republik der Jahre 25 bis 29 hatte er nichts zu bestellen gehabt. In der Staatskrise von 1930 wurde seine Partei mit einem Schlag zur zweitstärksten. Hitler ante Portas. Von nun an tolerierten sogar die Sozialdemokraten Brünings unparlamentarisches Notstandsregime als kleineres Übel, und Brüning konnte knapp zwei Jahre lang halblegal weiterregieren. Aber die Not stieg an, auch die Hitlerwelle stieg an, und überdies fand Brüning nicht den Übergang von seiner halblegalen Regierungsweise zu dem neuen autoritären Staat, den er nach Schleichers Auftrag hatte vorbereiten sollen. Im Mai 1932 wurde er demgemäß gestürzt. Ein neuer, im Parlament noch weniger gestützter Kanzlerkandidat Schleichers von Papen wurde Reichskanzler, bildete ein Kabinett der Barone und proklamierte eine ganz neue Art der Staatsführung. Als erstes löste er wiederum den Reichstag auf, und prompt verdoppelte Hitlers Partei noch einmal ihre Mandatszahl und wurde die stärkste. Von nun an gab es nur noch die Alternative Papenschleicher oder Hitler. Von der parlamentarischen Republik sprach niemand mehr. Sie war bereits stillschweigend begraben. Der Kampf ging um ihre Nachfolge. In dem aufregenden Intrigenspiel zwischen Papenschleicher und Hitler, das die Monate vom August 32 bis zum Januar 33 füllte und das hier nicht im Einzelnen nacherzählt werden soll, war von vornherein klar, dass Hitler die stärkeren Karten in der Hand hielt. Schon aus dem einfachen Grunde, dass er einer war und seine Gegenspieler zwei. Dann deswegen, weil er eine Massenbewegung hinter sich hatte, Papen und Schleicher aber nur die abgehalfterte Elite des defunkten Kaiserreichs. Vor allem aber, weil er genau wusste, was er wollte, während Papen und Schleicher es nicht wussten, im Grunde nicht wissen konnten. Das Einzige, was ihrem autoritären Staat hätte Halt geben können, jedenfalls nach dem Ende des nachgerade 85-jährigen Hindenburg, wäre eine Restauration der Monarchie gewesen. Aber die wagten sie nicht offen ins Auge zu fassen, mit gutem Grund. Es gab keinen geeigneten und einleuchtenden Thronkandidaten. Sie verbiesterten sich in unmögliche Konstruktionen. Papen, schneidiger Herrenreiter, der er war, erträumte sich ein Verbot aller Parteien und eine reine Oberklassen-, ja Adelsdiktatur, gestützt auf nichts als die Bajonette der Reichswehr. Schleicher, der damit die Reichswehr realistischerweise überfordert fand, hatte ebenso fantastische Träume. Eine Spaltung der Nationalsozialisten und eine Koalition aus gemäßigten Nazis ohne Hitler, Gewerkschaften, Jugendbünden und Reichswehr als Grundlage eines faschistischen Ständestaats. Natürlich scheiterten beide schon im Ansatz, aber was das Folgenreichste war, sie entzweiten sich darüber. Schleicher stürzte Papen und machte sich selbst zum Reichskanzler. Und Papen, revanchedurstig und immer zum Wabonspiel bereit, verbündete sich daraufhin mit Hitler gegen Schleicher und überredete Hindenburg, Schleicher fallen zu lassen und Hitler zum Reichskanzler zu ernennen. Er war immer bereit gewesen, Hitler als Juniorpartner gewissermaßen als Trommler hinzunehmen. Nun war er bereit, seinerseits den Juniorpartner des Reichskanzlers Hitler zu spielen. Er hoffte noch, ihn mit seiner adligen, konservativen Ministermannschaft einrahmen zu können. Damit war es nichts. Wie Hitler seine konservativen Juniorpartner in den folgenden Monaten und endgültig im folgenden Jahr überspielte, bis hin zur Vereinigung der totalen Macht in seiner Hand nach Hindenburgs Tod im August 34 ist zu bekannt, um einer detaillierten Nacherzählung zu bedürfen. Was aber festgehalten zu werden verdient, weil es durchaus nicht allgemein bekannt ist, es mag vielen sogar überraschend klingen, ist Folgendes. Die einzigen innenpolitischen Gegner oder Konkurrenten, mit denen Hitler in den Jahren 30 bis 34 ernsthaft zu rechnen und zeitweise zu kämpfen hatte, waren die Konservativen. Die Liberalen, Zentrumsleute und Sozialdemokraten haben ihm nie im geringsten zu schaffen gemacht, ebenso wenig die Kommunisten. Und dabei blieb es auch in den Jahren seiner unumstrittenen Macht nach 1934. Die Liberalen, Zentrumsleute und Sozialdemokraten, soweit sie ihren Überzeugungen treu blieben, zogen sich fast durchweg in die Passivität einer für Hitler unschädlichen inneren oder äußeren Emigration zurück. Und der rein symbolische Widerstand und Untergrundzusammenhalt kleiner, immer wieder ausgehobener und immer wieder neu gebildeter kommunistischer Gruppen, menschlich gewiss, respektheischend in seiner todesverachtenden Aussichtslosigkeit, war für Hitler ein reines Polizeiproblem. Aber die Konservativen, mit ihren gut verschanzten Positionen in Heer, Diplomatie und Verwaltung, blieben immer ein echtes politisches Problem für ihn. Unentbehrlich für den Alltagsbetrieb, halbe Verbündete, aber immer auch halbe Opponenten und mitunter zum Teil wenigstens ganze. Papen und Schleicher rührten sich noch einmal in der Krise des Sommers 34. Schleicher zahlte dafür mit seinem Leben. Papen wurde auf diplomatische Außenposten abgeschoben. Konservative Wehrmachtgenerale schmiedeten 38 und 39 Putschpläne. Konservative Politiker wie Gördeler und Popitz konspirierten während der ganzen Kriegszeit mit den verschiedensten Partnern aus Heer, Staat und Wirtschaft gegen Hitler. Und 1944 hatte sich schließlich sogar eine Art großer Koalition politischer und militärisch konservativer Hitlergegner gebildet, die in dem Unternehmen des 20. Juli gipfelte. Der 20. Juli 1944 war in der Substanz ein hochkonservatives Unternehmen. Mit Recht ist gesagt worden, seine Todesliste lese sich wie ein Auszug aus dem gothaischen Adelskalender, auch wenn für einige jüngere sozialdemokratische Politiker zu optischen Zwecken ein paar Ministerposten in der geplanten Putschregierung vorgesehen waren. Er scheiterte nicht zuletzt daran, dass die romantisch-konservativen Staatsideen, die er verwirklichen wollte, ebenso undurchdacht, anachronistisch und wirklichkeitsfern waren, wie vorher die Staatsideen Papens und Schleichers. Wirklich gefährlich konnte die konservative Opposition Hitler nie werden und die Kette seiner leichten Erfolge gegen sie reißt nicht ab, immerhin. Es war die einzige Opposition, die ihm bis zum Schluss zu schaffen machte, die einzige, die eine, wenn auch geringe Chance hatte, ihn zu Fall zu bringen und die wenigstens einmal auch den Versuch dazu machte. Und diese Opposition kam von rechts. Von ihr aus gesehen stand Hitler links. Das gibt zu denken. Hitler ist keineswegs so leicht als extrem rechts im politischen Spektrum einzuordnen, wie es viele Leute heute zu tun gewohnt sind. Er war natürlich kein Demokrat, aber er war ein Populist, ein Mann, der seine Macht auf Massen stützte, nicht auf Eliten. In gewissem Sinne ein zu absoluter Macht gelangter Volkstribun. Sein wichtigstes Herrschaftsmittel war Demagogie und sein Herrschaftsinstrument war keine gegliederte Hierarchie, sondern ein chaotisches Bündel unkoordinierter, nur durch seine Person an der Spitze so zusammengehaltener Massenorganisationen. Alles eher linke als rechte Züge. Offensichtlich steht Hitler in der Reihe der Diktatoren des 20. Jahrhunderts irgendwo zwischen Mussolini und Stalin. Und zwar bei genauerem Hinsehen näher bei Stalin als bei Mussolini. Nichts ist irreführender, als Hitler einen Faschisten zu nennen. Faschismus ist Oberklassenherrschaft, abgestützt durch künstlich erzeugte Massenbegeisterung. Hitler hat wohl Massen begeistert, aber nie, um dadurch eine Oberklasse abzustützen. Er war kein Klassenpolitiker, und sein Nationalsozialismus war alles andere als ein Faschismus. Wir haben bereits im vorigen Kapitel gesehen, dass seine Sozialisierung der Menschen genaue Entsprechungen in sozialistischen Staaten wie etwa der heutigen Sowjetunion und DDR hat. Entsprechungen, die in faschistischen Staaten höchstens kümmerlich entwickelt sind und mitunter ganz fehlen. In Stalins Sozialismus in einem Lande unterschied sich Hitlers Nationalsozialismus, man beachte die terminologische Identität, freilich durch das weiter bestehende Privateigentum an Produktionsmitteln, für Marxisten ein gravierender Unterschied. Ob er in einem totalitären Befehlsstaat wie dem Hitlerschen wirklich so gravierend ist, bleibe dahingestellt. Aber die Unterschiede zum klassischen Faschismus Mussolini sind jedenfalls noch gravierender. Keine Monarchie, daher keine Absetzbarkeit und Auswechselbarkeit des Diktators, keine feste Hierarchie in Partei oder Staat, keine Verfassung, auch keine faschistische, kein wirkliches Bündnis mit den traditionellen Oberklassen, am wenigsten irgendwelche Hilfsdienste für sie. Eine Äußerlichkeit ist symbolisch für vieles Wesentliche. Mussolini trug ebenso oft Frack wie Parteiuniform. Hitler trug Frack nur gelegentlich in der Übergangszeit 33-34, solange Hindenburg noch Reichspräsident war und Hitler sein Scheinbündnis mit Papen noch aufrechterhalten musste. Danach immer nur Uniform, wie Stalin. Noch eine letzte kurze Zwischenbetrachtung drängt sich auf, ehe wir uns von Hitlers innenpolitischen Erfolgen der Jahre 30 bis 34 ab und den ebenso leicht aus der Zeitgeschichte erklärbaren außenpolitischen der Jahre 35 bis 38 zuwenden. Man fragt oft, würde ein Hitler dieselbe Chance wie 1930 haben, wenn er heute in der Bundesrepublik aufträte, besonders wenn Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit ein ähnliches Ausmaß gewinnen wie damals in der Weimarer Republik? Wenn unsere Analyse der hitlerschen Machtergreifung richtig ist, fällt die Antwort beruhigend aus. Nein, Hitler würde nicht dieselbe Chance haben, und zwar deswegen nicht, weil es in der Bundesrepublik keine staatsablehnende Rechte gibt, die den Staat vorbereitend für ihn zu zerstören bereit wäre. Ein Staat zerfällt ja nicht ohne weiteres durch Wirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit. Sonst hätte zum Beispiel auch das Amerika der großen Depression mit seinen 13 Millionen Arbeitslosen in den Jahren 30 bis 33 zerfallen müssen. Die Weimarer Republik ist nicht durch Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit zerstört worden, obwohl sie natürlich zur Untergangsstimmung beigetragen haben, sondern durch die schon immer einsetzende Entschlossenheit der Weimarer Rechten, den parlamentarischen Staat zugunsten eines klar konzipierten autoritären Staats abzuschaffen. Sie ist auch nicht durch Hitler zerstört worden. Er fand sie schon zerstört vor, als er Reichskanzler wurde, und er entmachtete nur die, die sie zerstört hatten. So viel für heute zum ersten Teil des dritten Kapitels, die Erfolge Hitlers. Morgen geht es dann weiter mit dem zweiten Teil. Und da gibt es natürlich jetzt auch wieder einige neue Erkenntnisse. Und ich finde es nach wie vor, auch wenn ich es so spreche, doch sehr erkenntnisreich, was hier Sebastian Haffner in seinen Anmerkungen zu Hitler niedergeschrieben hat. Also dann, gerne bis morgen und bleibt behütet.